I'm running out of energy. Das sagte Jürgen Klopp in der letzten Woche im Club-TV vom FC Liverpool und kündigte damit ja seinen Rücktritt als Liverpool-Trainer zum Saisonende an. Ja, und das wird heute ein Thema sein bei Football's Coming Home. Und damit herzlich willkommen zu Folge 59. Doch bevor wir euch gleich verraten, worüber wir heute sprechen, möchte ich natürlich meinen heutigen Gast begrüßen. Und er feiert heute Premiere. Und ja, man kann sagen, er ist ein junger Sportjournalistenkollege in gewisser Weise. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jonas Ründer.
Hallo, grüße euch. Danke für die Einladung. Coole Sache.
Ja, freut mich, dass du auch zu relativ später Stunde dir die Zeit nimmst an diesem Sonntagabend. Ich würde mal vorschlagen, stell dich doch einfach mal der Community, den Ultras, mal so ein bisschen vor. Was machst du so? Vor allem, was ist dein Lieblingsverein?
Also, ich bin Jonas, 22 Jahre alt und bin gerade fertig geworden mit meinem Sportjournalismusstudium. Ich habe die Bachelorarbeit eingereicht vor ein paar Tagen und hatte auch meine letzte Prüfung. Und war bis vor kurzem noch als Sky-Praktikant unterwegs. Das war echt eine ziemlich coole Zeit. Und bei jetzt zeitgleich mit dem Studium ist auch das zu Ende gegangen. Und jetzt geht es darum, in der Berufswelt so richtig anzukommen. Und ja, definitiv im Fußballbereich unterwegs. Lieblingsverein war gefragt, kann ich ganz klar antworten, mit Liverpool. Klar, ein Trittzitat in diese Folge hat mir natürlich daher auch sehr gut gefallen, auch wenn mir die Nachricht nicht so gut gefallen hat, was Klopp da angekündigt hat. Aber ja, wir nehmen hier gerade auf nach dem Spiel Arsenal gegen den FC Liverpool. Daher ist ja so ein bisschen meine Laune gerade bedrückt nach dem 3:1. Aber hey, trotzdem richtig cool, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich auf den Podcast.
Also ihr merkt, also wirklich ein junger Sportjournalistenkollege, wenn er gerade noch frisch fertig ist quasi. Und ja, schauen wir mal, vielleicht, aber bist du aktuell schon jobmäßig auch irgendwo aktiv? Ich habe gesehen beim Bayerischen Rundfunk, oder ist das nebenbei oder bist du da richtig angestellt?
Ich bin da als Werkstudent angestellt und mache das jetzt seit 2 Jahren und da bin ich gerade bei den Gesprächen, ob man das vielleicht noch ausweiten kann, eventuell noch mehr Stunden, auch unter der Woche dann, weil ich bin eigentlich immer samstags im Einsatz. Und da ist also der Bayerische Rundfunk ist auf jeden Fall da eine Möglichkeit auch für mich dann ein bisschen mehr als nur eine Werkstudententätigkeit zu haben.
Ja, spannend. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, könnt ihr Jonas gerne mal auf Instagram folgen. Er baut es gerade ein bisschen aus und hat auch gerade im Rahmen seines Sky-Praktikums da auch ein paar interessante Reels und Einblicke gewährt. Also von daher, schaut gerne vorbei und folgt natürlich auch. Und dann würde ich mal vorschlagen, legen wir jetzt einfach mal los. Ihr wisst es in gewohnter Form. Wir hatten den 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. 2 Topspieler haben uns rausgepickt. Der übliche Schnelldurchlauf folgt dann. Und dann unsere restlichen Themen. Und da werden wir natürlich auch über den FC Liverpool und Jürgen Klopp reden. Und ich verspreche euch, als ich Jonas gefragt hatte, ob er Lust hat zu kommen, da war diese Nachricht mit Jürgen Klopp noch nicht raus.
Kann ich bestätigen.
Ist das absolut perfekt vom Timing her? Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir beginnen heute mit Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich hoffe, ich bekomme keine bösen Nachrichten von euch, weil ich weiß, wir reden immer viel über Bayern. Wir haben gerade in letzter Zeit auch unfassbar viel über Borussia Mönchengladbach geredet. Aber ich hatte so an diesem Spieltag ein bisschen Schwierigkeiten, so das eine Spiel zu finden. Und interessant war es trotzdem irgendwie. Und ich war auch selber im Stadion, deswegen sind die Impressionen da noch ganz frisch und besonders auch. Am Ende war es ein 3:1 für den FC Bayern. Und ich habe mal so den Stichpunkt aufgeschrieben, Sieg erzwungen. Ich glaube, das passt ganz gut zu der Partie. Wie würdest du das so einsortieren? Du hast es wahrscheinlich so vom Fernseher aus verfolgt.
Ich finde, das passt ganz gut. Ich finde, das passt aber generell gerade ganz gut bei den Bayern. Ich meine, sie punkten ja dann doch bis auf das Spiel jetzt gegen Werder. In Augsburg haben sie 3 Punkte mitgenommen und jetzt auch gegen Gladbach. Aber erstmal möchte ich sagen, entschuldigen musst du dich überhaupt nicht, wenn du so viel über die Bayern redest, weil ich finde, gerade über den FC Bayern gibt es einfach aktuell einiges zu erzählen und einfach
Gesprächsbedarf. Halt
daher, auf jeden Fall erzwungener Sieg. Man war in Rückstand, ist zurückgekommen, aber die klare Bayern-Dominanz, sie ist nicht zu sehen aktuell.
Es sind vor allem diese blöden Fehler, die halt immer kommen. Das war ja auch dieses eine Tor, dieser Abschlag von Manuel Neuer, wo ich mich frage, warum muss Neuer den spielen? Auf der anderen Seite will Thomas Müller halt auch immer den Ball haben, kommt dem Ball nicht gut entgegen und Elvedi riecht am Ende den Braten. Du hast es schon richtig angesprochen, also diese Dominanz, und das zieht sich ja schon über Wochen, dass die momentan nicht da ist. Und da kommen wir natürlich auch immer zum Thema Thomas Tuchel. Und du wirst ja im Rahmen deines Skype-Praktikums ja auch Didi Hamann wahrscheinlich kennengelernt haben, von dem ich ja eher selten begeistert bin, vor allem von seinen Aussagen, weil ich sie inhaltlich nur selten stimmig finde. Und jetzt wurde ja Thomas Tuchel auch gefragt, weil es ja eine Zeit lang hin und her ging. Und Tuchel meinte ja jetzt auch, Entschuldigung will ich irgendwie nicht, will ich irgendwie nicht annehmen. Und trotzdem, also Thomas Tuchel ist eine sehr spannende Personalie, weil ich als Bayern-Fan stelle mir selber die Frage, bin ich jetzt eigentlich pro oder contra Tuchel? Weil, und das hat Stefan Effenberg heute im Doppelpass, finde ich, sehr gut gesagt, er kam in einer verdammt schwierigen Situation, wo bei Bayern alles im Umbruch war, wo wirklich alles am Boden lag. Er hat dann auch nicht im Sommer so das Personal bekommen und er hat immer wieder darauf hingewiesen, der Kader ist zu dünn. So, aber auf der anderen Seite tut er dann natürlich im Spiel auch taktische Dinge, wo ich mir so denke, wenn du das jetzt nicht machen würdest, würde es vieles besser aussehen. Wobei halt, sie spielen haben die beste Hinrunde seit 8 Jahren gespielt. Insofern stimmt auch Hamanns Aussage nicht, dass Tuchel der schlechteste Trainer seit Jürgen Klinsmann ist. Also es stimmt weder vom Spielerischen her noch von den Zahlen. Also, aber so in dieser Gemengelage ist man gerade trotzdem, dass das Spiel unfassbar unsicher wirkt. Zu welcher Fraktion gehörst du da?
Ich gehöre ganz klar zu der Fraktion, man hätte Julian Nagelsmann nicht entlassen sollen. Zumindest nicht.
Das kam noch erschwerend dazu.
Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich finde einfach die Argumente nicht wirklich sinnvoll, die da auch dann geliefert wurden. Klar, vielleicht war es so wirklich, dass Tuchel gesagt hat, ja, jetzt kriegt ihr mich, jetzt geht der Zeitpunkt. Dann dachte sich Bayern, okay, dann müssen sie es jetzt wohl machen. Aber im Endeffekt, ich hätte einfach so gern Julian Nagelsmann noch länger bei den Bayern gesehen. Ich meine, sie haben Paris rausgehauen aus der Champions League, völlig souverän. Dann musste er gehen. Dann kam Pokal aus. Dann kam gegen Freiburg war es, glaube ich, oder gegen wen sind sie da noch im Pokal ausgeschieden?
Das war gegen Freiburg.
Dann Champions League aus gegen City, okay, da wäre wahrscheinlich Nagelsmann auch rausgeflogen, aber ich hätte einfach gern Nagelsmann noch gesehen bis Ende der Saison und dann Tuchel die Mannschaft übergeben. Dann hätte man das auch vielleicht nicht mehr sagen können mit, ja, der Zeitpunkt war so schwer. Generell ist es immer blöd, mitten in der Saison den Trainer zu wechseln.
Sicher.
Aber ich bin auch nicht völlig überzeugt von Thomas Tuchel, von seinem Auftreten, was er sagt. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er ein super Trainer ist und auch, dass er das Ruder auch rumreißen kann bei den Bayern. Wie lange das jetzt dauert und ob es noch erfolgreich wird in dieser Saison, weiß ich nicht. Aber er möchte auf jeden Fall seinen Vertrag auch erfüllen und der geht bis Ende 25. Das heißt, er bekommt dann nochmal ein ganzes Jahr. Und da würde ich dann mal gern sehen, wenn man dem ein bisschen Zeit gibt, was dann auch passieren kann bei den Bayern.
Ja, es sind halt auch oft immer diese Aussagen. Jetzt sagte er neulich über Alexander Pavlovic, der übrigens gestern auch wieder getroffen hat und finde ich absolut wunderbar aktuell spielt, von den Toren mal abgesehen. Aber auch da sagte er jetzt wieder, aber das ist jetzt auch nicht meine Holding Six, die ich haben will. Denke ich mir auch immer so. Ich meine, ist ja gut, er ist ein absolut ehrlicher Typ und so. Und in dem Fußballbusiness, wir wünschen es uns ja auch irgendwie so ein bisschen, weil es bringt für uns alle Klicks und Views. Aber gerade bei so heiklen Personalsachen würde ich mir dann doch wünschen, ja gut, wenn du das so siehst, meinetwegen, aber behalt's doch dann wenigstens für dich und klär das intern, weil ich glaube, da macht man sich im Mannschaftsgefüge auch vieles so ein bisschen kaputt. Jetzt haben wir, oder jetzt haben die Bayern, beziehungsweise jetzt im Winter nochmal nachgelegt. Erstmal finde ich überragend, wie Eric Dyer sich eingefügt hat. Gerade weil die Abwehr immer noch nicht safe wirkt. Aber auch gestern habe ich mal ganz speziell drauf geguckt, wie er spielt. Und er fügt sich wunderbar ein. Fällt mir absolut positiv auf. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, wie die Situation bei Tottenham zuletzt war. Jetzt hat Bayern aber noch nachgelegt mit Boué von Galatasaray. Wurde auch gestern eingewechselt. Und Brian Zaragoza, den sie ja eigentlich für den Sommer schon fest verpflichtet hatten, jetzt aber aufgrund der personellen Lage früher gekommen ist. Was hältst du von diesen Transfers?
Ich halte von Boy sehr viel. Ich finde ihn, beziehungsweise ich fand ihn bei Gala unglaublich geil in der Champions League. Ich muss sagen, ich fand ihn einfach super. Ich bin ja nicht der größte Bayern-Fan, muss ich sagen. Daher finde ich es ein bisschen schade, dass ihn sich die Bayern gekrallt haben. Aber der passt da super rein. Ich finde es auch gut, Masraoui ein bisschen Konkurrenz zu geben. Klar, Stanisic haben sie abgegeben zu Leverkusen. Sie mussten was auf der Position machen. Ich finde Boué super cool. Ich finde den super. Klar, er hat auch noch ein bisschen seine Schwächen, ist klar. Aber der Mann ist, glaube ich, 23, irgendwie sowas.
Ja.
Hammer-Transfer, auch wenn er ein bisschen was gekostet hat. Ich finde es völlig okay. Du hast mit Dyer einen Spieler bekommen, der günstig war für das, was er jetzt schon liefert bei den Bayern. Du hast es angesprochen, er hat sich super eingefügt, finde ich auch. Und ich finde es auch interessant, wie die Bayern das in Zukunft spielen werden, wenn auch dann wieder Kim, also Min-Jae, zurückkommt. Bin ich mal gespannt. De Ligt war jetzt auch nicht in allerbester Form die letzten Wochen. Klar, er hat getroffen jetzt gegen Gladbach und hat auch, ja, das war solide, würde ich sagen. Aber da bin ich tatsächlich gespannt. Auch mit Dyer, der hat auch Bock auf seine Minuten. Ja, bin ich gespannt.
Upamecano ja auch nicht zu vergessen.
Wenn er nach seiner Verletzung zurückkommt. Das wird sehr interessant bei den Bayern. Und ich finde es aber gut, dass sie so aufgerüstet haben, weil die Spieler sind am besten, wenn sie Konkurrenz empfinden. Und ich denke, das war bei den Bayern einfach nicht der Fall in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten seit der Saison, weil sie einfach personell da zu schwach besetzt waren. Und jetzt haben sie die Anzahl der Spieler, um diesen Konkurrenzkampf einfach wieder richtig reinzubringen. Auch Masraoui, der muss jetzt um seine Position natürlich ackern, weil Boué möchte auch spielen, möchte sich auch zeigen und der wird sich auch zeigen. Gerade da auf der RV und IV-Position, ich finde diese Transfers wirklich solide. Das haben die Bayern gut gemacht.
Muss natürlich ein bisschen das ausgleichen, was sie im Sommer so versäumt hatten, aber auch Boué gestern sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlassen. Gut, Zaragoza wurde jetzt gestern noch nicht eingewechselt. Der wird auch noch kommen, bin ich mir sicher. Wenn du auch Stanisic angesprochen hast, auch das wird spannend, wenn die Leihe in Leverkusen vorbei ist, weil ich es unfassbar schade fand, dass sie ihn abgegeben haben zunächst. Und dann hast du jetzt natürlich, wenn dann am Ende der Saison alle an Bord sind, musst du da eigentlich noch jemanden von abgeben auf jeden Fall. Also wie sie sich da entscheiden, bin ich sehr gespannt. Vielleicht erstmal noch ein Glückwunsch an Thomas Müller zu seinem 500. Pflichtspielsieg beim FC Bayern. Eine stolze Marke. Und ich überlege gerade, kann man noch was zum FC Bayern sagen? Ansonsten vielleicht noch ein Wort zu Mönchengladbach. Sagen wir mal so, die Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt. Ansonsten kann ich mich auch kaum daran erinnern, dass Gladbach jetzt sehr viele Großchancen hatte. Also
nee, war nicht so, aber ist auch in München häufig nicht der Fall. Ich bin immer noch der Meinung, du kannst in München nur gewinnen, wenn die Bayern auch nicht perfekt spielen. Hat man bei Werder gesehen. Klar, Bremen hat es natürlich super gemacht, aber wer hat es schlecht gemacht? Die Bayern. So, das liegt in der Allianz Arena dann immer schon auch noch an den Münchnern, wie das Spiel ausgeht. Zu den Gladbachern, Saison durchwachsen, vieles läuft so, wie man es vor der Saison erwartet hat. Ich finde, sie haben noch eine ganz interessante Chance jetzt im DFB-Pokal, spielen auswärts in Saarbrücken. Ich gehe auch davon aus, auch wenn ich den Saarbrückenern sowas von gönnen würde, dass es die Gladbacher machen werden. Ich glaube nicht, dass die drei Bundesligisten raushauen können aus dem Pokal. Und dann stehst du im Halbfinale und hast super Aussichten, weil du hast noch die Fortuna, du hast Lautern und du hast Leverkusen oder Stuttgart. Und wenn du da vielleicht einen Zweitligisten bekommst, stehst du, wenn du gut spielst und das Spiel gewinnst, im DFB-Pokalfinale. Und hätte das jemand den Gladbachern gesagt vor der Saison, die hätten dir wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Also klar, Bundesliga ist so eine Sache, aber gerade im Pokal, das sieht ganz gut aus bei den Gladbachern.
Wobei eine spannende Konstellation auch wäre, wenn es jetzt so kommt, wovon wir jetzt mal ausgehen, ein Zweitligaduell und ein Erstligaduell im Halbfinale. Das hätte natürlich auch was. Wobei man da tendenziell wahrscheinlich die Befürchtung äußern müsste, dass das Finale dann vielleicht nicht so spannend wird. Aber man weiß es nicht. Vielleicht schauen wir mal auf das weitere Programm noch von Gladbach. Wie gesagt, Saarbrücken jetzt nächste Woche auswärts. Darmstadt zu Hause, Leipzig auswärts und Bochum zu Hause. Also auch richtungsweisende Spiele für die Gladbacher, wo ich jetzt davon ausgehe, nach unten wird jetzt nichts mehr anbrennen. Nach oben glaube ich jetzt allerdings auch nicht.
Musste 6 Punkte holen aus den 3 Spielen. In Leipzig werden sie, glaube ich, wird schwer. Aber die beiden Heimspiele müssen sie gewinnen. Und dann ist nach unten sowieso alles abgesichert. Und das ist genau die Saison. Ich kann mich wiederholen, wie man es erwarten konnte. Das ist einfach die Gladbacher. Das ist diese Saison einfach eine Mittelfeldmannschaft. Und da werden sie sich auch festigen, denke ich.
Ja, stimme ich absolut zu. Wenn du nichts weiter zu diesem Spiel hast, würde ich mal sagen, wir gehen mal weiter zu unserem zweiten Fokusspiel. Und ich glaube, das Ergebnis hatten nicht viele so getippt, glaube ich mal. Es war das Topspiel auch, Köln gegen Frankfurt. 1-2-0. Es haben sich sicherlich viele die Augen gerieben. Vor allem, als ich heute mir die Zusammenfassung angeschaut habe und feststellen musste, dass der Sieg auch absolut verdient war. Also Köln, sie hatten nicht Unmengen an Chancen, sagen wir mal so. Es war jetzt nicht das allerbeste Topspiel vom Niveau her, auch weil Eintracht Frankfurt unfassbar schwach war. Aber bleiben wir kurz mal bei Köln. Das war eine, aus den Möglichkeiten, die sie aktuell haben, war das, finde ich, das Optimum, was sie rausgeholt haben. Übrigens auch der erste Dreier für Trainer Timo Schulz. War ein guter Auftritt.
Sehe ich genauso. War ein super Auftritt. Die Kölner endlich mal wieder zielstrebig, auch vor dem Tor. Haben ja erst 14 Tore geschossen diese Saison. Das ist, glaube ich, mit Mainz der schlechteste Wert. Das ist super, dass sie jetzt zweimal getroffen haben, auch die Null gehalten haben, natürlich ganz wichtig. Gerade im Abstiegskampf, ja, tolle Leistung von Köln. Ljubicic, 2 Assists, das ist sicherlich wichtig, auch für ihn persönlich. Aber Frankfurt, das ist natürlich wirklich sehr bemerkenswert, meiner Meinung nach. Die haben so einen geilen Kader, die haben aufgerüstet, jetzt auch nochmal im Winter. Also wenn sie so weiterspielen, dann das würde mich schon sehr wundern. Kann man jetzt sehen als Ausrutscher, aber ich sehe die Eintracht schon deutlich stärker als das, was sie da in Köln auf den Rasen gebracht haben.
Ja, definitiv. Kommen wir gleich nochmal separat zu. Bleiben wir nochmal kurz bei Köln. Eine sehr spannende Personalie ist Ali Du von Frankfurt an Köln ausgeliehen. Der sorgt sozusagen erst für die gelb-rote Karte und verwandelt dann im zweiten Versuch den Freistoß im Anschluss. Ich meine, normalerweise bei solchen Spielern ist es ja so Usus, dass man in die Verträge reinschreibt, dass die eigentlich nicht gegen den eigenen Verein spielen können. Da hat Frankfurt wohl auch ein bisschen gepennt.
Ja, gerade in England ist es ja immer so.
Ja. Da ist die Bundesliga wahrscheinlich noch ein bisschen hinterher. Aber was ich sehr interessant fand auch bei der Startelf der Kölner, da gab es 5 Spieler, die unter 22 Jahren waren. Und jetzt haben die Kölner ja auch so ein bisschen das Problem, dass sie Personal aufgrund der Transfersperre nicht nachlegen können. Ist es vielleicht genau das, worauf sie jetzt bauen und hoffen müssen, dass sie quasi mit den Jungen es irgendwie noch zum Klassenerhalt schaffen, aber dass das durchaus eine Möglichkeit ist, weil die nicht so vorbelastet sind möglicherweise, sondern weil die sich einfach freuen, ey, wir bekommen jetzt die Chancen und wir können sowohl für den Verein als auch für unsere persönliche Entwicklung können wir eigentlich nur gewinnen.
Sie haben gar keine andere Wahl, weil sie auch, wie du es gesagt hast, sie können ja nicht nachrüsten. Sie müssen jetzt, sie haben gesehen, wie es nicht funktioniert in der Hinrunde. Klar, sie müssen was ändern und das ist halt nun mal das, was sie ändern können. Die Kölner müssen sich genau auf das konzentrieren jetzt. Sie sind extrem abstiegsgefährdet. Der Dreier war sowas von wichtig. Sind jetzt auf dem Relegationsplatz. Aber schauen wir mal weiter auf das Szenario, falls sie wirklich absteigen sollten. Sie können auch kommenden Sommer keine neuen Spieler hinzufügen. Sie haben dann Verträge, Erstliga-Verträge, bei denen sie die Spieler bezahlen müssen, steigen aber ab, haben nicht mehr die finanziellen Mittel. Du musst auf deine Jugend setzen. Und das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Vielleicht kannst du wirklich den einen oder anderen nach vorne bringen, der sich zeigen kann, der die Mannschaft ja einfach zum Klassenerhalt bringen kann. Das ist jetzt die große Aufgabe von Schulz. Und ich denke, es wird extrem spannend werden. Union hat heute auch wieder verloren. Das wird ein richtig geiler Abstiegskampf diese Saison, weil ich sagen muss, dass ich eigentlich bis auf Darmstadt keine Mannschaft so wirklich mir vorstellen kann, wie sie absteigen, weil die in der Vorsaison einfach damit nichts zu tun hatten. Union, Köln und Mainz, klar haben, okay, die Unioner, das ist natürlich nochmal eine andere Situation, aber Köln und Mainz eigentlich solide gespielt vergangene Saison, Abstieg verhindert und jetzt sieht das Ganze halt etwas anders aus. Da ich bin extrem gespannt auf den Abstiegskampf diese Saison.
Wobei ich da vielleicht ein bisschen gegenhalten würde und ich eher so den Eindruck habe, dass gerade zwischen Platz 15 und 14 die Lücke tendenziell eher immer größer wird, weil halt Augsburg jetzt regelmäßig punktet, Bochum seine Punkte holt. Deswegen hatte ich eher umgekehrt zwischendurch mal die Angst, dass der Abstiegskampf vielleicht, also zumindest, sagen wir mal, was 15 bis 18 geht, vielleicht spannend ist durchaus, aber dass es definitiv nicht, also dass es nicht so viele Mannschaften betreffen wird, wie vielleicht noch in den vergangenen Jahren. Ich meine, es sind ja zwischen 16 und 15, meine ich jetzt auch 4 Punkte. Gut, das ist noch gar nichts. Aber insofern war es für die Kölner wichtig, da den Anschluss zu halten. Das hast du ja schon vollkommen richtig gesagt. Wir können ja mal gucken, wer die nächsten Gegner sind. Auswärts Hoffenheim, das ist eine gute Möglichkeit, gerade weil die TSG nicht so gut ist zu Hause. Bremen daheim, auch wichtig. Und Stuttgart auswärts, das wird nochmal eine ordentliche Herausforderung. Aber ich sage immer so schön bei Mannschaften, wenn ich aufs Restprogramm bzw. aufs Programm für den Monat gucke, dieser Monat wird richtungsweisend. Und das ist bei den Kölnern so. Und mit dem Sieg haben sie zumindest eine gute Grundlage gelegt, aus meiner Sicht.
Sehe ich auch so. Aber das Programm ist schon knackig. Also die kommenden 3 Spiele, es ist keine Mannschaft dabei aus der unteren Tabellenhälfte. Mit Frankfurt sind es dann 4 Mannschaften, gegen die du spielst. Ja, es wird super spannend. Ich habe gerade die Tabelle offen, deshalb kann ich sehen, Köln mit 15, Mainz mit 11 und Union mit 17 Punkten. Ja, die Bochumer mit 21 auf Platz 14. Selbst wenn es aber nur 15 bis 18 betrifft, ich muss immer noch sagen, wenn Köln absteigen würde oder auch die Mainzer, ich sehe, das für mich sind das klare Erstligavereine. Das finde ich schon spannend dann. Wird schon sehr, sehr eng dann gegen Ende der Saison.
Ja, vielleicht ein Wort noch zu Eintracht Frankfurt. Diese Mannschaft ist ja wirklich ein Rätsel. Ich habe auch heute einen Kicker-Kommentar gelesen, so ein bisschen unter Motto war der, die Frankfurter stehen eigentlich sehr viel besser da mit Platz 6, wie sie eigentlich sind. Du hast die ganzen Transfers ja angesprochen. Jetzt haben sie ja neben Kalajdzic und Van der Beek noch, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Bahoya oder
ja.
Ja, irgendwie so. Und Ekitike.
Ekitike. Dazu kann ich aber was Witziges sagen. Ekitike, diesen Namen habe ich weiß nicht wie oft gehört bei meinem Sky-Praktikum. Jeden Tag bei den News, bei Transfer-Update, die ganze Leier. Und jedes Mal haben sie, alle Moderatoren, Plettenberg und wie sie alle heißen, haben alle immer Hugo Ekitike. Sie haben es immer richtig langsam ausgesprochen, damit sie sich ja nicht versprechen, weil du hast gerade selber gemerkt, das ist wirklich ein nicht so einfacher Name. Aber also, dass sie den auch gelandet haben, ultra stark, ja. Der wird die Eintracht sicher nach vorne bringen. Ich finde, man hat es auch kurz gesehen, die paar Minuten, die er bekommen hat, einfach geiler Kicker. Wahnsinn, dass sie den von Paris geholt haben. Aber ja, sie stehen besser da, als sie eigentlich spielen. Das ist das, was man Topmüller noch so ein bisschen gut vorhalten kann. Weil ansonsten, ja, muss da auf jeden Fall eine bessere Leistung her. Ich sag auch ganz ehrlich, dass die den Kader haben eigentlich für die ersten 4 Ränge. Für die Champions League bin ich ganz fest davon überzeugt. Sie haben mit Koch einen perfekten Ergänzungsspieler für die Innenverteidigung geholt. Sie haben also einfach wirklich einen top aufgestellten Kader, jetzt auch nochmal im Winter nachgerüstet. Also es würde mich schon sehr wundern, wenn Topmüller es nicht hinbekommt, dass die Eintracht jetzt spielerisch sich steigern wird und dann auch weiterhin um die internationalen Plätze mitspielen würde.
Mhm. Wobei mich da eine Sache trotzdem bei den ganzen Transfers immer stutzig macht. dass sie natürlich jetzt wahnsinnig aufgerüstet haben, aber sie haben auch im Sommer viele neue geholt. Und im Gegenzug haben sie dann aber auch im Winter wieder einige gehen lassen. Aronson, Horge, ein Gangkamp, wo man sich ja auch von denen versprochen haben, dass die das ausfüllen. Deswegen, von den Namen her, müsste man denken, es müsste eigentlich besser funktionieren. Aber dennoch hat man da immer so kleine Umbrüche drin, vor allem auch mit Spielern, wo es dann auf einmal nicht geklappt hat. Und das macht mich so ein bisschen ratlos. Was auch so ein bisschen komisch ist, und das muss ich Toppmüller auf die Fahne schreiben, sie haben viel Ballbesitz, aber sie wissen vergleichsweise wenig damit anzufangen. Ich habe mal hier was Statistisches rausgesucht. Sie spielen lediglich 20,3% der Pässe ins letzte Angriffsdrittel. Das ist der schwächste Wert in der Liga und haben auch die wenigsten Torschüsse mit 210, wobei man immer sagen muss, dass das nichts über die Qualität der Torschüsse aussagt, ne? Aber vielleicht mal so als kleiner Vergleich. Eintracht Frankfurt ist so ein bisschen wie eine Ketchupflasche, wo man lange Zeit draufhaut und da kommt nix. Und dann auf einmal hast du dann so ein Spiel wie gegen die Bayern beispielsweise und dann funktioniert auf einmal alles. Dann ist im Himmel Jahrmarkt. Aber sie kriegen keine Konstanz rein. Und da bin ich auch gespannt, wie sie es dann jetzt in den nächsten Monat übertragen, wenn dann zum Beispiel das deutsche Schreckgespenst international kommt, St. Gilloise.
Ja.
Da sehe ich großes Potenzial, dass die Reise da in der Conference League mitunter scheitern könnte.
Genau dafür, glaube ich, ist aber Ekitike echt ein guter Mann. Also genau, was du angesprochen hast, Pass ins letzte Drittel, der will den Ball, der kann super Sachen erzeugen mit dem Ball am Fuß. Vielleicht hat man ihn deshalb auch geholt, vielleicht hat man in Frankfurt auch die Statistik gesehen und hat sich gedacht, okay, wir brauchen jemanden, der da vielleicht auch mal ein bisschen was vorlegen kann. Ich denke, das kann er. Und vielleicht brauchen sie noch das ein oder andere Spiel, um sich einzugrooven, auch wenn die Zeit eigentlich rennt. Aber jetzt stehen sie noch auf dem 6. Platz, haben noch ein bisschen Abstand zu Freiburg. Klar, Leipzig und Dortmund sind auch ein Stück weg. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten Spiele so mit sich bringen. Aber die Eintracht sicherlich eine der interessantesten Mannschaften in der Bundesliga.
Auf jeden Fall. Und da schließe ich das Ganze auch mal ab mit dem Restprogramm noch. Also Bochum kommt als nächstes, dann wie gesagt auswärts St. Gilloise, Freiburg auswärts, dann das Rückspiel zu Hause und Wolfsburg daheim. Sind auch keine ganz einfachen Gegner. Aber ich sag dir mal so, wenn du zumindest bei den drei Bundesligaspielen, wenn du da, sagen wir mal, 6 Punkte holst, dann werden sie es europäisch schaffen. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja. Dann hätten sie es aber auch nicht zwangsläufig verdient.
So ist es.
Ich würde mal sagen, wir gehen mal einmal schnell durch den restlichen Spieltag. Es begann mit einem 0:0 des BVBs in Heidenheim. Und es war so ein bisschen mal das Eat My Words Game. Also normalerweise, du tippst am Anfang immer, ja, irgendwie wird Dortmund das schon gewinnen oder so, aber du rechnest irgendwie trotzdem damit, gerade in Heidenheim, dass es auch nicht klappen könnte. Und das war genau der Fall. Und Sebastian Kehl sagte anschließend, das war definitiv kein Schritt zurück. Ich würde sagen, ein kleiner nach vorne, aber kein großer. Ich würde mal sagen, oder ich glaube, dass es nicht viele Menschen gibt, auch BVB-Anhänger, die das so richtig teilen.
Ich denke auch nicht. Der Anspruch von Dortmund sollte sein, dass du in Heidenheim gewinnst. Und für mich ist es kein Schritt nach vorne, wenn du, klar, du hältst die Null in Heidenheim, aber schießt auch kein Tor offensiv. Sancho hat gefehlt. Daran kann es aber nicht nur gelegen haben. Und für das, was Dortmund angeboten hat, also ich will jetzt auch gar nicht schlecht über die Heidenheimer reden, aber für das, was Dortmund da angeboten hat, ist Heidenheim einfach zu gut zu Hause. Also dann muss man sich nicht wundern, dass man da dann auch keine 3 Punkte geschenkt bekommt. Heidenheim zu Hause diese Saison einfach bockstark. Und dann reicht es einfach nicht, was der BVB da abgeliefert hat. Und so geht das Spiel halt dann auch einfach mal schnell 0:0 aus.
Ja, na, hatten noch kurz vor Schluss eine riesige Chance. Tim Kleindienst unter anderem. Ich meine, klar, BVB hatte auch 1-2 Dinger, aber dann hörte es auch schon auf. Bei Heidenheim kann man vielleicht sagen, das ist positiv, das 7. Mal in Folge, dass sie nicht verloren haben. Ja, und sie haben so ein bisschen den BVB gestresst, indem sie relativ früh immer angelaufen sind Und das hat gut funktioniert und somit steht ein torloses Remis am Ende. Ja, aber auch da sieht man, dass auch wahrscheinlich die Mechanismen beim BVB, was man alles im Winter auch angestoßen hat, aber auch das greift noch nicht alles so. Mal gucken, ob es noch wird.
Naja, greift generell die ganze Saison ja noch nicht so. Ich meine, sie sind auf dem 4. Tabellenplatz. Nee. Nach 20 Spielen 37 Punkte. Das sah auch schon mal besser aus beim BVB. Du bist im direkten Kampf um die Champions League mit Leipzig im Nacken, die heute auch wieder gewonnen haben. Wie ich schon gesagt habe, die sind jetzt einen Punkt hinter dem BVB. Also, ich weiß gar nicht, was Kehl da wirklich ausdrücken wollte, aber Schritte nach vorne sind es für mich definitiv nicht.
Im Gegenteil, wenn das ein 0-0 in Heidenheim ein Fortschritt ist, dann, ach ja je, dann werden die Erwartungen jetzt neuerdings ganz, ganz tief gestapelt. Also da tut man sich halt auch keinen Gefallen mit solchen Aussagen, dann sollte man es lieber ganz bleiben lassen. Ganz anders läuft es beim VfB Stuttgart, wo man ja zwischendurch dachte, oh, jetzt haben sie mal so einen Hänger drin. Aber der war mal ganz kurz, ein 1-3 in Freiburg. Es hat natürlich, die rote Karte von Merlin Röhl hat natürlich geholfen, nach 19 Minuten bereits. Aber auch die Tore, die Stuttgart wieder geschossen hat. Allein dieses erste Tor, dieser Ball von Anton. Früher gab es, das wird mittlerweile gar nicht mehr so oft verwendet, aber mit wie viele Spieler, da gab es noch mal Packing oder so Wert, wie viele Spieler du mit einem Pass überspielst. Ich glaube, der hat ja eigentlich die ganze Mannschaft einmal überspielt. Super Ball auf Unda. Führig mit dem 2-0 hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert. Auch ganz wichtiger Spieler für den VfB. Also rundum eine, bis auf das eine Tor für die Freiburger, das aber auch so ein bisschen aus dem Gar nichts kam, ein absoluter 1-3 Erfolg. Verdienter.
Sehe ich genauso. Tolles Spiel der Stuttgarter. Offensiv, die rote Karte hätte es gar nicht mehr gebraucht. Da standen sie auch schon 2-0 vorne. Unglückliche Situation da für Röhl. Will eigentlich den Ball spielen. Dann ist der Ball weg und trifft halt natürlich dann das Bein. Sehr unglücklich. Die Freiburger dann noch mit dem Anschlusstreffer. Dann dachte ich kurz, okay, sie machen das wie gegen Hoffenheim, als sie in Unterzahl das dann auch noch gewonnen haben. Aber das war dann, dafür sind die Stuttgarter zu stark. Und verdienter Sieg für den VfB. Stehen nicht ohne Grund dort, wo sie stehen, auf Platz 3. Die werden die Champions League holen, sage ich. Also die Qualifikation. Das wäre dann doch noch ein Schritt zu weit. Aber richtig gute Saison. Sebastian Hoeneß, richtig guter Trainer. Hat aus sehr wenig sehr viel gemacht. Und UNDAF mit zur EM. Jetzt erstmal Nominierung im März. Aber wenn der so weitermacht mit zur EM, finde ich super, super Spieler. Super Mannschaft. Kann man nur loben, den VfB.
Ja, und wie gesagt, unter der Woche jetzt ein sehr spannendes Pokalspiel gegen Leverkusen. Da freue ich mich sehr drauf. Was man vielleicht aus Freiburger Sicht noch positiv erwähnen kann, dass Christian Günther sein Comeback gefeiert hat. Ansonsten war nicht so viel positiv bei den Breisgauern. Ich weiß nicht, willst du zum Sportclub noch was sagen? Mir fällt jetzt
ein bisschen so ähnlich wie Frankfurt. Die stehen auf Platz 7, die Freiburger. Aber leistungstechnisch ist es nicht zu vergleichen mit der letzten Saison. Also klar, hat sich ein bisschen was verändert beim Sportclub. Aber trotzdem, sie spielen eigentlich wieder tabellarisch, oder beziehungsweise was die Tabelle angeht, stehen sie eigentlich echt wieder gut da, obwohl sie spielerisch das, finde ich, nicht so gut aufs Feld bringen können. Also da sind die Preisgauner unterwegs, was die Punkte angeht in vielen Spielen. auf Platz 7 jetzt, ja, mal schauen, wo es für die hingeht. Vielleicht geht es ja dann doch noch nach Europa. Aber klar, die rote Karte war bitter. Freiburg, das sind vielleicht nicht die Spiele, wo du die 3 Punkte dann holen musst gegen so einen starken VfB, auch wenn sie es gerne geholt hätten. In dem Spiel ist ja immer noch ein besonderes Spiel, Freiburg gegen Stuttgart. Aber ja, komische Saison irgendwie so ein bisschen von den Freiburgern.
Ja, hatten wir ja, glaube ich, in unserer Hinrundenanalyse, meine Güte, auch schon mal besprochen, dass Freiburg vor allem diese Spiele nicht besonders sexy gewinnt, aber häufig. Aber jetzt sieht man auch häufiger, dass es nicht klappt und dass sie da auch dann durchaus auch 3 Tore mal fangen. Ich glaube, Spiel davor hatten sie, glaube ich, auch. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, Aber ist momentan nicht so einfach beim Sportclub, aber trotzdem stehen sie ja vergleichsweise immer noch gut da, was man vom FSV Mainz nicht wirklich behaupten kann. Gegen Bremen verloren, die jetzt auf einer Erfolgswelle schwimmen, muss man wirklich so sagen. Der dritte Sieg in Folge. Ich bin nach wie vor überzeugt, weil ich Werder in ein paar Folgen so sehr gebasht habe, dass sie es mir jetzt richtig zeigen wollen. Ich bleib dabei. Auch wenn gestern zugegeben eigentlich nur die erste Halbzeit nur richtig gut war. Also der Sieg hinten raus war schon glücklich, weil in der zweiten Hälfte hat einfach nur Mainz gespielt. Aber es bleibt dabei. Sie nutzen ihre Chancen nicht. Dieses Tor von Duxch passt perfekt zur Mainzer Situation, wo Kassi Kraus im Strafraum anschießt und Duxch den einfach nur noch vollstrecken muss. Also haarsträubende Fehler. Chancen nutzen sie nicht. Jetzt haben sie noch auf dem Transfermarkt interessanterweise nachgelegt mit Amiri und Gangkamp, die auch gestern schon für ordentlich Wirbel gesorgt haben, aber die jetzt auch nicht in der besten Verfassung zu Mainz kommen. Und wo ich mich dann gefragt habe, wird das so Sinn machen oder kann das so funktionieren, wenn zwei Spieler kommen, die eigentlich nicht in guter Form sind, in einen Verein, der nicht so gut drauf ist?
Ja, ich glaube, bei den Mainzern war das so ein bisschen, sie nehmen das, was sie bekommen können. Und das waren dann halt nun mal Amiri und Gangkamp. Aber ich sehe eigentlich sehe ich die Transfers gut. Und ich denke auch, dass sie den Mainzern weiterhelfen können, weil sie müssen ja was machen. Das sind zwei Laien, die, wie ich finde, eigentlich von den Namen her schon echt Sinn machen. Zwei Offensivspieler. Aber es spricht definitiv nicht für Mainz, wie du gesagt hast, wenn Bremen eigentlich wirklich schwach ist, aber es dann trotzdem reicht, diese eine Situation, wo Duxch einschiebt, wenn du dann einfach nichts mehr machen kannst. Und klar, du bist dann vielleicht die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte, aber du musst halt einfach die Tore schießen, sind mit Köln die schwächste Offensive. Das reicht halt dann einfach nicht. Und dann wird es halt irgendwann wirklich richtig knapp, wo du sagen musst, ja, mit zwei Beinen im Abstiegskampf. Und ich bin gespannt, ob die beiden Neuzugänge da jetzt was ausrichten können, was verändern können. Und vielleicht noch kurz zu Werder, die sind ja absolut on fire, haben gegen die Freiburger vergangenes Wochenende dann gewonnen. Super, also auch defensiv, bei den Bayern keins gefangen, jetzt in Mainz keins gefangen, gegen Freiburg, glaube ich, ein Gegentor, 2-1 haben sie da gewonnen, meine ich. Das kann sich richtig gut anschauen lassen, wo man auch gesagt hat, beziehungsweise ich habe von einigen Leuten gehört, gerade nach der Hinrunde, ey, es könnte vielleicht für die Werderaner doch nochmal eng werden, weil man auch nicht so überzeugt war, aber denen zeigen sie es komplett, auch dir, wie du ja selber gesagt hast.
Habe ich ja absolut nichts gegen. Ich glaube, es war tatsächlich, die haben gegen Freiburg tatsächlich 3-1 gewonnen. Das war das Spiel, was ich vorher meinte. Vielleicht eine Personalie noch, ein Jinma, der mir lange Zeit nicht sehr bekannt war und in diesem Jahr spielt wie ein positiv Verrückter. Also Wahnsinn. Ich weiß immer noch, wie ich, als ich gegen Bayern gespielt habe, vor allem die Doppelspitze mit Jinma und Woltemade, wo ich dachte, alles klar. Bin ich gespannt, was sie damit anstellen. Aber es funktioniert. Es ist beeindruckend. Und Marvin Duxch, auf den kann man sich sowieso verlassen. Also gucken wir mal.
Jinma ist im Sommer weg, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das befürchte ich auch so ein bisschen, vor allem wenn er so weitermacht. Bochum gegen Augsburg, ein 1:1, welches den Bochumern am Ende sicherlich mehr wehgetan hat, vor allem mit diesem Elfmeter kurz vor Schluss. Auch da ist dasselbe Problem wie bei Mainz. Die Bochumer betreiben einen unfassbaren Chancenwucher, das ist unglaublich. Wobei das Tor von Brozinski wirklich allererste Sahne und Top-Ausführung war bei seinem Seitfallzieher. Und Bochum muss sich wirklich ärgern, weil mit diesem Sieg, sage ich dir, wären sie 100% aus dem Abstiegskampf raus gewesen.
Ja, 6 Punkte jetzt auf Rang 16. Irgendwie dieses Unentschieden für beide zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, irgendwie kann man sagen. Ja, wichtig für die Augsburger, da noch den Ausgleich gemacht zu haben von Demirovic. Aber für die Bochumer sicherlich ärgerlich. Sie sind ja eigentlich, beziehungsweise zu Hause holen sie eigentlich die Punkte. Das hätte hier fast wieder funktioniert. Augsburger viel gekämpft. Ja, so geht das Spiel 1-1 aus. War jetzt auch nicht das attraktivste Spiel, aber die Bochumer hätten sich sicherlich gefreut. Über die 3 Punkte wären dann auch an den Augsburgern vorbeigezogen. Dann hätten wir wieder andersrum geredet, dass die Augsburger jetzt eher vielleicht wieder aufpassen müssen und die Bochumer nicht. So ist es halt jetzt so geblieben. Ja.
Aber gerade weil man bei den Bochumern auf die nächsten Gegner guckt, wäre das nicht unwichtig gewesen. Also Frankfurt auswärts, die Bayern zu Hause und auswärts Mönchengladbach. Ja, am Ende wird es trotzdem reichen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja. Ich verstehe, dass die Bochumer sich ärgern. Da war definitiv mehr drin. Ein schnelles Wort zum immer noch Tabellenführer Leverkusen. Wo alle gestern in der Allianz Arena gehofft haben, dass Darmstadt irgendwelche merkwürdigen Dinge tut. Es kam am Ende nicht dazu, vor allem nicht wegen Teller. Das ist wirklich unglaublich. Schaut euch die 2 Tore an, der Wahnsinn. Und auch zum Beispiel Grimaldo, jede Flanke ist da sowieso gefährlich. Und Darmstadt wiederum, ja, bleiben da stehen, wo sie sind. 13 Spiele ohne Sieg. Es wird immer dunkler im Tabellenkeller.
Es war schon ein verrückter Klassenunterschied in der Partie. Die Darmstädter, die, ja, was sollen sie machen? Sie können einem ja fast schon leid tun. Letzter gegen den Ersten und genau das, was auf dem Spiel stand, hat man auch gesehen. Leverkusen dominierend, also einfach stark. Der Kader ist einfach super. Teller, einer, der eigentlich gar nicht für die Startelf, ein Spieler für die Startelf ist, der sich jetzt aber so zeigt und dann weißt du, dass du echt einen guten Kader hast, wenn dann so ein Spieler auch so ein Spiel dann in so eine Richtung lenken kann. Leverkusen ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Können sich die Bayern ja dann dran versuchen. Am kommenden Spieltag wird, glaube ich, ein richtig gutes Spiel. Aber ja, für Darmstadt, da sehe ich leider keine Hoffnung mehr.
Stimme ich zu. Vielleicht eine Sache noch. Ich bin oder habe mich sehr gefreut über den Transfer von Iglesias, weil ich den schon öfter mal bei Betis gesehen habe. Finde ich ziemlich cool irgendwie. Finde ich wiederum schade, dass es offensichtlich mit Asensio nicht geklappt hat.
Das wäre es gewesen.
Also da kamen mal so paar Gerüchte. Iglesias hat ja zumindest gestern auch schon mal gespielt. Aber finde ich auch ein guter Transfer und macht den Leverkusener Kader auf jeden Fall in der Breite stärker.
Noch stärker, ja.
Wolfsburg gegen Hoffenheim, das war die erste Sonntagspartie, ein 2-2. Und was mich wirklich aufregt, ist, wie Wolfsburg verteidigt. Also gerade kurz vor dem 1-0, das 8. Saisontor von Maximilian Bayer, muss man auch im Hinterkopf behalten. Und es ist eine 2-5-Situation. Und ja, Wolfsburg, die Defensive, wirklich grässlich, wie die aktuell spielt. Aber am Ende steht ein 2-2 immerhin noch. Lovro Meier mit den 2 Treffern. Und es war so ein bisschen das Spiel der krisengeschüttelten Teams. Also weil Wolfsburg seit 5 Spielen, die TSG seit 6 Spielen sieglos. Und man hat sich am Ende, so wie es sein soll, auf den Unentschieden.
Klar, dass dann keiner gewinnen durfte bei so einem Spiel. Wieder für beide natürlich zu wenig. Wie schätzt du es ein mit Kovac? Wann muss er gehen?
Wann er gehen muss. Gefühlt hätte er für mich schon kurz vor Weihnachten gehen müssen, wahrscheinlich. Also, ich meine, die Zahlen lügen ja nicht. So, und mit dem Kader, und das muss jeder erkennen, damit musst du mehr machen. Und was vor allem gar nicht geht, und das war vor allem bei Bayern auch ein Problem, die Defensive. Die Defensive du kriegst da keine Stabilität rein. Und das kann mir keiner erzählen, dass es am Personal liegt.
Sehe ich genauso. Also der Kader auch hier viel, viel, viel zu gut für das, was auf die Wiese gebracht wird. Ich bin auch dafür, dass Kovac die Koffer packen sollte. Ich weiß nicht, wie das die Wolfsburger sehen. Anscheinend etwas anders. Aber ja, die Wölfe einfach zu schwach, defensiv. Das schreit meiner Meinung nach Veränderung. Und zu den Hoffenheimern. Ja, sie haben brutal gut gestartet, sie haben aber extrem nachgelassen.
Ja.
Heute war irgendwie wieder so ein klassisches Spiel der Hoffenheimer. Sie machen die Tore, aber auch die haben defensiv große Probleme. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der Elfmeter, Ich weiß gar nicht, wer das genau war nochmal, aber so ein kleiner Schubser einfach, der einfach total unnötig ist.
Wie heißt der, ein Soki?
Kann gut sein, ja. Weiß ich nicht, das sind einfach so Unkonzentriertheiten und die resultieren dann in Elfmeter und dann fängst du dir halt Gegentore. Beide Mannschaften laufen ihren Qualitäten hinterher. Und ich bin auch dafür, dass du bei beiden Mannschaften einfach eventuell mal über die Trainerpersonalie nachdenken solltest.
Was hältst du vom Kevin Behrens Transfer?
Extrem wenig. Also das hat mich wirklich, dass der einen Vertrag bei Wolfsburg bekommt. Ich weiß nicht, was er verdient, aber er wird bestimmt mehr verdienen als bei Union. Ich weiß nicht, ob es schon mal so ein Phänomen gab, dass ein Spieler von 4 Kopfballtoren so viel profitiert hat zu Beginn der Saison, weil er ist ja wirklich abgetaucht. Klar, Union ist komplett abgetaucht, aber er mit dazu. Ich sehe es einfach nicht, wie Behrens die Wölfe weiterbringen soll. Und bin auch davon überzeugt, dass er es auch nicht machen wird. Etwas komischer Transfer für mich. Aber klar, ich gebe ihm gerne die Chance, er soll mich eines Besseren belehren. Also da gäbe es doch wirklich bessere Alternativen.
Kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe mir auch etwas verwundert die Augen gerieben. Immerhin hat er heute ein Tor vorbereitet.
Ja.
Aber ja, also das hat mich auch ein bisschen gewundert, was Wolfsburg sich von diesem Transfer jetzt verspricht. Aber vielleicht werden sie uns das zeigen. Oder hoffentlich wird Kevin Behrens uns das zeigen. Was uns definitiv Union nicht gezeigt hat, ist, dass sie wieder Punkte geholt haben. Im Gegenteil, 2-0. Und ich glaube, man muss zu dem Spiel gar nicht viel sagen. Ich habe auch tatsächlich mehr bei Arsenal-Liverpool geguckt. Also habe beides geschaut. Aber das Spiel war genauso, wie es das Ergebnis am Ende des Tages aussagt. Union hat dann nach dem 2-0 mal ein bisschen angefangen, Fußball zu spielen, aber so richtige Chancen hatten sie da auch nicht. Die rote Karte von Trimmel setzt dem Ganzen nur noch die Krone auf. Ich meine, dass Union auswärts nicht besonders gut ist, das ist kein Geheimnis. Aber da erwarte ich schon ein bisschen mehr. Und dass man dann, weiß ich nicht, gefühlt keinen einzigen Torschuss hat, also oder keinen gefährlichen. Also so kann man doch nicht auftreten und so kann man dann auch nicht ernsthaft der Meinung sein, auch wenn Union Spielstil immer schon anders war, aber so kann man doch nicht erwarten, in Leipzig noch einen Punkt mitzunehmen.
Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie das selber erwartet hätten. Ich habe noch den Auftritt in München vor Augen. Das war wirklich eine Verweigerung von Offensivfußball. Ähnlich war es heute in Leipzig. Das ist wirklich nicht erstligareif. Klar, das sind schwierige Auswärtsspiele, aber das ist immer noch eine Mannschaft, die vergangene Saison sich für die Champions League qualifiziert hat. Das ist einfach viel zu wenig. Und das ist diese Saison echt, also ich kann es mir fast selber gar nicht erklären, aber irgendwie alles, was denen zugute kam, letzte Saison kommt doppelt und dreifach zurück, aber im negativen Sinne. Die Unioner haben echt große Probleme. Und auch hier, 15. Platz, hätten nicht viele gedacht, vor allem nach der letzten Saison. Das wird interessant in den nächsten Wochen. Auch noch übrigens mit Bielica, mit seiner Aktion, natürlich kommt das dann auch nicht zugute. Aber
da wollte ich tatsächlich auch noch mal kurz drauf eingehen, wie findest du die Sperre, findest du sie angemessen?
Nee, ich finde sie nicht angemessen, ich finde es viel zu wenig. Als Trainer hast du nochmal eine ganz andere Funktion wie irgendwie ein Spieler. Wenn so ein Spieler das mal macht, so ein Wischer oder sowas, klar, da wirst halt dann wirklich diese 3 Spiele vielleicht gesperrt, aber von einem Trainer, das sieht man extrem selten an der Seitenlinie, dass so etwas passiert und darf natürlich auch nicht passieren. Ich verstehe auch gar nicht, warum er eigentlich nur diese 3 Spiele bekommen hat, weil es war ja auch nicht nur dieser eine Wischer, er hat Sané noch ein zweites Mal ins Gesicht gewischt. Fragwürdig einfach. Ich kann es null nachvollziehen.
Da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige mit dieser Meinung bin, auch wenn ich natürlich ein bisschen durch die Fanbrille gucke. Was die ganze Sache natürlich noch schlimmer gemacht hat als die Aktion selber, dass er dann sich bei Sané erst 2 Tage später entschuldigt hat. So und sich direkt nach dem Interview hinstellt und sagt, naja, er kam da in meiner Coaching-Zone und hat mich provoziert gefühlt. Also erstmal stand er nicht mal in seiner Coaching-Zone, das war erstmal das Lustige. Und zum Zweiten ist, also das, was er sagt, widerspricht komplett den Bildern. Weil wenn er sagt, er will Sané den Ball geben, dann würde ja, also Sané schlägt ja ihn erst, also nicht ihn, sondern nach dem Ball, nachdem er ihm den Ball eben nicht gibt. So, ja. Also von daher verstehe ich nicht, wie er, was er da sagt. Fand es auch ehrlicherweise von Union-Seite, also gerade von den Fans, was ich da auf Social Media gesehen habe, wie diese Täter-Opfer-Umkehr da stattfand. Das fand ich wirklich echt bedenklich, muss ich sagen. Fand ich nicht cool. Natürlich, Sané, der ist momentan auch etwas zart beseitet, ne? Wir haben alle seine Aktionen noch beim Deutschland-Österreich-Spiel im Kopf. Aber wo soll Sané da provoziert haben? Und sich dann hinterher noch hinzustellen und zu sagen, muss mich nicht entschuldigen bei ihm. Das ist wirklich eine menschliche Schwäche. Und ich bin nicht so wie die Bild-Zeitung, die fordert, ihn gleich zu entlassen, um Gottes Willen. Aber 3 Spiele, das ist ja das Mindestmaß, weißt du? Und das ist einfach viel zu wenig. Also sagen wir mal so, mit 5 Spielen, eine Geldstrafe hat er ja auch gekriegt, mit 5 Spielen hätte ich leben können. Aber 3, also dafür, dass er, was er da gemacht hat, das ist einfach viel, viel zu wenig. Und erst recht noch viel schlimmer, das, was er im Anschluss gemacht hat. Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, Nagelsmann mit dem weichgespülten Pack, der hat eine höhere Geldstrafe gekriegt und der hat sich im Anschluss direkt entschuldigt. Und das ist dann eine Sache, finde ich, wo es schwierig ist, das zu vergleichen, weil es ist nicht vergleichbar, Punkt.
Ja, miserables Auftreten vom Union-Trainer und aber auch einfach das falsche Zeichen da vom DFB da einfach, also es ist auch für zukünftige Aktionen so, das ist ja einfach zu wenig, was die Strafe betrifft.
Ja, und dem Verein hat er damit auch massiv geschadet, würde ich mal sagen. Also ich frage mich dann auch ehrlicherweise, wie du das dann den Spielern im Innenleben, wie du das denen verkaufen willst, wenn da mal ähnliche Situationen entstehen, weißt du? Von daher, aber wie gesagt, möchte ihn nicht richten oder auf irgendeine Art und Weise. Man kann auch Fehler machen. Das Wie und wie man im Anschluss damit umgeht, ist eher das viel größere Problem. Ja, ein Nicken von Jonas. Alles klar. Da würde ich mal sagen, wenn du nichts weiter zum Spieltag hast, würde ich mal sagen, dass wir den Part einfach mal abschließen.
Ja.
Und dann gehen wir mal rein in die restlichen Themen.
Gerne.
Sind ja noch ein paar. Da sind wir wieder. Wir fangen mal an mit dem DFB-Pokal. Wir hatten ja schon 2 Spiele unter der Woche, 2 Folgen noch. Wir hatten 2 Zweitliga-Duelle. St. Pauli gegen Düsseldorf. Was erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Die Fortuna hat gewonnen. Und wiederum Kaiserslautern siegte einen Tag später deutlich souveräner im Berliner Olympiastadion mit 1-3 bei der Hertha. Ja, was würdest du sagen zu diesen 2 Pokalspielen? War ja schon ordentlich was los.
Also ich hatte ja die Ehre, das Spiel kommentieren zu dürfen. Und ich muss sagen, gerade bei St. Pauli gegen Düsseldorf war richtig viel los. Düsseldorf war echt gut gespielt, tolles Auswärtsspiel, ein ganz anderes Spiel als den Samstag davor, als die beiden sich ja schon in der 2. Liga begegnet sind.
Ja.
Dort war es ein sehr souveränes Auftreten von den Paulianern. Jetzt wurde der Spieß so ein bisschen umgedreht. Ich fand, Düsseldorf hat es echt gut gemacht. Dann ging es in die Verlängerung. Düsseldorf weiterhin meiner Meinung nach wirklich top und Pauli hat es dann noch geschafft, den Ausgleich zu erzielen, nachdem sie nochmal in Rückstand geraten sind. 120. plus 1, irgendwie sowas war's. Da dachte ich, okay, jetzt macht das St. Pauli. Weil das ist ja ganz oft irgendwie so, wenn du dann emotional und vor allem mental diese Führung noch machst, beziehungsweise den Ausgleich noch machst, dass du dann im Elfmeterschießen das Spiel auch gewinnst. Aber so kam es nicht. Marcel Hartl, ich habe den noch nie einen Elfmeter verschießen sehen, verschießt gleich 2 hintereinander.
Ja, ja.
Pech für Pauli, ich hätte es ihn gegönnt, muss ich sagen. Ich hätte auch ultra Bock gehabt, die weiterhin im Halbfinale und vielleicht sogar im Finale zu sehen. Aber so gönne ich es auch den Düsseldorfern, die das echt gut gemacht haben. Glückwunsch an die Fortuna. Und zum zweiten Spiel kann man nur sagen, ey, wie geil war bitte das von Kaiserslautern. In Berlin auswärts, Olympiastadion voll, haben den Herthanern ein Spiel aufgesetzt, das ich lange nicht mehr gesehen habe, weil Kaiserslautern ja vor allem in der Liga extrem geschwächelt hat die vergangenen Wochen und jetzt auch heute wieder verloren haben gegen Elversberg zu unter anderem. Super Spiel gemacht, völlig verdient ins Halbfinale eingezogen. Von der Hertha kam wenig. Wird bestimmt interessant, gegen wen die beiden Mannschaften dann im Halbfinale spielen werden.
Ja, und wir werden das in der nächsten Woche erfahren. Vielleicht mache ich zum zweiten Spiel noch eine Anmerkung. Man hat, finde ich, so ein bisschen gemerkt, dass Hertha, es wurde ja schon ein bisschen mit kokettiert, weißt du, Finale daheim und so. Das hat Paul Dardai auch im Anschluss gesagt, dass das wahrscheinlich ein bisschen des Guten zu viel war von der Erwartungshaltung her. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, und ich glaube, das wurde bei den Kollegen von Sky auch ziemlich rauf und runter diskutiert, warum er auf einmal diese Dreierkette aufstellt, die auch im Trainingslager so semi-gut bis gar nicht funktioniert hat und mit der er zuvor auch nicht gespielt hat und Marius Gersbeck ins Tor stellt, wobei er jetzt nicht der Grund war, warum Hertha gescheitert ist, aber da dachte ich mir auch so ein bisschen, ob das taktisch so clever war in so einem Halbfinale. Aber ansonsten, du hast halt, vielleicht wäre es für Hertha einfacher gewesen, in Kaiserslautern zu spielen, anstatt zu Hause. Gegen HSV hat es zwar funktioniert, aber wurden sie wahrscheinlich ein bisschen erschlagen von der Stimmung.
Ja, es war
sind ja auch besondere Wochen bei
Hertha. Ja, definitiv. Aber es ist nicht das Spiel, wo du irgendwelche Sachen ausprobieren solltest, wo du an deiner Formation rumschraubst. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Die Rechnung hat er dafür bekommen. Jetzt sind sie halt leider raus. Der Traum vom Finale der Horm ist somit vergangen.
Ja. Ein schöner Abschluss und dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Und da kannst du dich jetzt auslassen über den FC Liverpool, aber vor allem über Jürgen Klopp. Ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, ist seit 2015 Trainer an der Anfield Road, unter anderem Meister, Champions League-Sieger geworden, diverse Male den Pokal gewonnen. Und es ist schon was Besonderes, wenn auch zum Beispiel ein Pep Guardiola sagt, ich werde dann besser schlafen, die Tage vor den Spielen gegen Liverpool waren Albträume. Also es sagt ja schon vieles aus, wobei man natürlich auch sagen muss, Guardiola und Klopp hatten ja auch noch eine Geschichte in der Bundesliga vorher auch noch. Ja, aber Jürgen Klopp, ich habe gesehen, du hast mal ein Foto sogar mit ihm gemacht, oder? Das hast du doch irgendwie mal auf Instagram
gezeigt. Ja, das war 2017, 2016, Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Als ich die Nachricht erfahren habe, dass mein Verein, der FC Liverpool, ein Trainingslager am Tegernsee plant, da wusste ich, okay, da muss ich hin. Ist schon eine Weile her und ich glaube, wenn sie heutzutage dorthin gehen würden, wäre da nochmal viel mehr los, weil es war ein bisschen bescheiden dort. Also wirklich, wie sonst wäre das ja gar nicht zustande gekommen. Da haben sich die Spieler wirklich Zeit genommen. Ich habe ein Trikot signiert von fast allen Spielern bekommen. Firmino, mit dem konnte ich quatschen. Mit Klopp konnte man quatschen. Also man merkt, da war noch nicht so wirklich die vollste Aufmerksamkeit auf Liverpool. Und wenn man dann aber sieht, was für eine Aufmerksamkeit das Thema jetzt bekommen hat, nachdem er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, dann sieht man eigentlich alles, was er erreicht hat. Also was für ein Wandel, was er aus diesem Club gemacht hat, was er der Stadt gegeben hat, was er den Fans gegeben hat. Es ist wirklich verrückt. Es ist wie, als würde wirklich ein Teil der Familie einfach, ich will jetzt nicht sagen sterben, weil er stirbt ja nicht und das wäre auch ein bisschen zu übertrieben, aber einfach weg ist. Und das ist einfach vor allem in Liverpool eine unglaubliche Schocknachricht gewesen. Jeder hat darüber berichtet und auch daran merkst du einfach, wie groß er ist und was er getan hat für den Verein. Für mich selber, ich finde es unfassbar schade. Ich habe zum Glück nochmal die Ehre, ich darf ihn nochmal live sehen. Ich werde, das Spiel ist noch nicht genau datiert, aber ich werde nochmal nach Anfield kommen. Ende März ist das gegen Brighton beim Heimspiel. Ach, das wird cool. Dann für mich auch nochmal so ein bisschen der Abschied. Aber ja, Also großartiger Trainer, über die Erfolge, wir müssen nicht sprechen. Ja, hat Riesenwelle gemacht, seine Nachricht, und das sagt eigentlich schon alles aus, weil zum Beispiel Xavi, der ja dann auch ein paar Tage danach dasselbe eigentlich gemacht hat, wie Klopp auch gesagt hat, zu Ende der Saison wird er aufhören, kam nicht ganz an die Meldungen, beziehungsweise kam nicht ganz an das Feedback ran, was dann in der Welt passiert ist nach diesen Verkündungen.
Nee, definitiv nicht. Zu Xavi werden wir auch gleich nochmal ein Wort verlieren. Ich würde noch was zu Klopp sagen. Was ich halt beeindruckend finde, und es wurde ja in Deutschland über die Jahre schon immer so ein bisschen gemunkelt, na, wann wird er denn aufhören bei Liverpool? Es ging 9 Jahre. Ich meine, ich glaube, 7 war er bei Mainz und bei Dortmund. Und die Premier League ist ja nochmal deutlich anstrengender mit den ganzen Spielen und so weiter. Und was ich halt so beeindruckend, aber trotzdem jetzt finde, dass er halt auch ehrlich sagt, okay, Leute, ich habe jetzt langsam keine Energie mehr, was man, glaube ich, verstehen kann. Und man kennt ihn, glaube ich, als jemanden, der immer mit 100% dabei ist. Das sieht man an der Seitenlinie insbesondere, was auch den vierten Offiziellen immer so ein bisschen abschreckt, kann ich auch verstehen. Aber dass er dann auch so das eigene feine Gespür hat und sagt, okay, ich bin nicht mehr ganz 100 Pro vielleicht bei der Sache, deswegen bringe ich es jetzt noch ordentlich zu Ende. Übergebe den Club, wie man so schön sagt, Scheckheft gepflegt, Buchhaltung stimmt. Und was man ja auch nicht vergessen darf, dass Liverpool im Sommer einen durchaus großen Umbruch hatte, wo hier auch da und da noch ja nachjustiert werden muss, aber wo das Grundgerüst steht und wo sich quasi neuer Trainer dann zum Glück mehr oder weniger nur noch ins gemachte Nest setzen muss. Das heißt, er geht jetzt auch nicht im größten Umbruch. Man hat die Chance, noch alles zu gewinnen. Und von daher ist das dann ein, oder hoffentlich mit dem ein oder anderen Titel noch, ist das dann ein perfektes Ende einer großartigen Ära. Aber es besteht nicht das Risiko, in ein riesiges Loch zu fallen, weil du ja in England gerade bei Manchester United, Sir Alex Ferguson, Arsenal, zwischendurch mit Arsène Wenger, das ist ja auch ein riesiges Risiko, auch wenn jetzt Klopp nicht so lange da war, aber er ja trotzdem in dieser Zeit viel geprägt hat und zumindest die Mannschaft jetzt so aufgestellt hat, dass sie auch zukunftsfähig ist, egal welcher Trainer
Aus
kommt.
diesem Grund, den du gerade ansprichst, hätte ich es unfassbar gern einfach noch eine Saison länger gesehen. Ich hätte einfach, dieses Jahr war ja wirklich das erste Jahr nach dem Umbruch. Das komplette Mittelfeld ausgetauscht, vorne auch Veränderungen. Auf jeden Fall, ich hätte ihn gern noch einmal in der Champions League gesehen, was er mit der Mannschaft auch in der Champions League vielleicht hätte noch erreichen können. Klar, jetzt hat er noch die Chance in der Europa League, aber kannst du jetzt auch nicht miteinander vergleichen, beziehungsweise nicht direkt. Aber ja, fantastisch, was er gemacht hat. Und ich bin mal gespannt, ob diese Nachricht jetzt auch nochmal den ganzen Spielern Schub gibt. Ich habe schon von ein paar Spielern gehört, Konaté zum Beispiel hat gesagt, er wird jetzt um sein Leben spielen, um eben Klopp noch den würdigen Abgang quasi zu garantieren. Hat man jetzt vielleicht heute gegen Arsenal nicht gesehen. Konaté ist ja auch vom Platz geflogen noch gegen Ende des Spiels. Aber ja, da bin ich gespannt, wie es jetzt noch ausgehen wird. Werden sie Premier League Meister? Was machen sie jetzt im League Cup gegen Chelsea? FA Cup noch dabei, Europa League. Also es kann trotzdem eine fantastische Saison werden für die Reds. Aber ja, nichtsdestotrotz ist natürlich ein herber Verlust. Und man hat es angesprochen, Umbruch letzten Sommer. Aber durch diese Nachricht steht halt jetzt der nächste große Umbruch an. Nicht mit den Spielern, sondern halt mit dem Personal, Co-Trainer, das ganze Staff wird mitgehen. Sie brauchen einen Sportdirektor. Also das wird nochmal eine ganz große Veränderung geben.
Aber zumindest insofern ist das Team beisammen, aber na klar. Und leider geht halt auch die schönste Ära auch mal zu Ende. Was mich vielleicht zum Abschluss des Themas noch interessieren würde, er hat ja jetzt angekündigt, dass er auf jeden Fall ein Jahr Pause machen wird. Er baut ja auch ein Haus in Wiesbaden, meine ich. Wo wird es danach mit ihm weitergehen? Es wird ja gerade in Deutschland sehr fleißig diskutiert, wo er potenziell hingehen könnte. Ob er vielleicht eher Vereinstrainer, ob er vielleicht Nationaltrainer, wenn sich's anbietet, werden würde. Vielleicht beendet er auch komplett seine Karriere, ist ja auch noch alles offen. Aber wo würdest du ihn, falls er noch mal irgendwo hingehen sollte, wo würdest du ihn eher sehen?
Ich sehe ihn jetzt erstmal wirklich seine verdiente Pause nehmen. Ich denke mal, er wird, viele haben ja auch gesagt, ja, klar, nach Nagelsmann wird er sofort Bundestrainer. Das ist für mich völliger Quatsch, hat er auch selber gesagt. Ich denke
Glaube ich
wirklich,
auch
der macht
nicht.
jetzt ein, zwei Jahre Pause und dann kommt es ganz darauf an, wie er sich fühlen wird. Er hat gesagt, er kennt diesen Alltag gar nicht so als normaler Mensch, weil er andauernd unter diesem Strom stand als Trainer. Ich denke, er wird die Pause sich nehmen. Und dann wird nochmal dieses Kribbeln kommen, dieses ich möchte Einfluss haben. Ich denke, er wird sich den Job als Bundestrainer aufheben. Er wird definitiv mal Bundestrainer, davon bin ich überzeugt.
Okay.
Das wird er auf jeden Fall machen. Möglich dann vielleicht zur WM 2026, die ja USA in der USA stattfinden wird.
Ja.
Das, denke ich mal, könnte eine Anlaufstelle sein, aber bis dahin, also kann ich ihn, sehe ich ihn jetzt nicht bei einem Verein oder als Bundestrainer schon vorab. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht geht er irgendwann mal nach Spanien oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu den Bayern geht. Das wird er nicht machen, denke ich mal, allein schon wegen seiner Zeit in Dortmund. Das würde das so ein bisschen irgendwie in den Schatten werfen. Das, denke ich, möchte er nicht. Er hat auch schon gesagt, er wird in England keinen weiteren Verein mehr trainieren. Und ehrlicherweise bleibt ja dann nur noch Spanien, weil zur italienischen Spielweise passt er meiner Meinung nach nicht. Und daher denke ich sogar, weil ich mir Spanien auch nicht so gut vorstellen kann, dass es vielleicht wirklich einfach auch gewesen ist, so mit ihm als Trainer. Und dass er also Bundestrainer wird er auf jeden Fall machen, davon bin ich überzeugt. Kann ja auch erst in 10 Jahren sein, dass er das machen wird. Oder in 5, das weiß man nicht. Aber jetzt gönne ich ihn erstmal die Pause. Und er soll jetzt aber noch durchziehen diese Saison, hoffentlich.
Ja, da habe ich keine Zweifel, dass er das tun wird, aber danach hat er sicherlich eine Pause verdient, absolut. Aber wir hoffen natürlich alle, vollkommen egal in welcher Funktion, dass es trotzdem am Ende nicht schon das gewesen
Ja.
ist. Wobei man sicherlich bei der Karriere, ich meine, er hat so gut wie alles gewonnen, was man auf Vereinsebene gewinnen kann, wäre es zumindest auch ein guter Abschluss. Und es spricht ja auch für sich, und da machen wir das Thema auch zu. Wenn jetzt allein schon Tickets für das letzte Heimspiel schon mindestens über 2000 Pfund
Ja.
kosten oder so, habe ich, glaube ich, gesehen oder
Tatsächlich
so
alle
in der Richtung.
Heimspiele sind jetzt sowas von gestiegen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mein Ticket, weil ich habe eben eins gegen Brighton, ob ich das nicht vielleicht verkaufen sollte, weil es sich wirklich lohnen würde. Aber das ist mir dann doch zu viel wert, vor Ort nochmal zu sein.
Ja, das glaube ich. Ich würde mal sagen, verlieren wir noch schnell ein Wort zum Thema Xavi. Du hast es ja vorhin schon angeteasert. Natürlich eine vollkommen andere Situation, so ein bisschen. Aber irgendwie schade, weil man am Anfang dachte, er kriegt den Umschwung bei Barcelona hin. Es sah ja auch gut aus, letzte Saison Meister geworden. Aber ich glaube, man ist so vielleicht eher, aber auch so. Der allgemeine Verein, wo es ja brodelt bis zum geht nicht mehr, hat so ein bisschen den Weg verlassen. Also er hat gerade in der letzten Saison sehr viel Leute aus La Masia wieder hochgeholt und es wieder so ein bisschen belebt, was ja nach was einige Jahre total brach lag. So, und dadurch jetzt mit diesem Transfer von Gündogan, von Lewandowski und so weiter, die auch nicht so richtig funktioniert haben, ist man in der Entwicklung wieder so ein bisschen zurückgegangen und das hat er wahrscheinlich jetzt so ein bisschen gemerkt, davon mal abgesehen, dass Barcelona natürlich auch an allen Ecken und Enden wie immer das Geld fehlt. Deswegen will man ja auch unbedingt Super League spielen. einen anderen Grund gibt es eigentlich nicht. Und halt auch so ein bisschen, und das finde ich so unfassbar schade, Barcelona hat so absolut den Glanz verloren. Ich meine, ich denke nur mal an das Spiel gegen Atletico, das Stadion war halb leer. Wie traurig ist das bitte? Also könnte das vielleicht aus deiner Sicht auch so ein bisschen Grund sein, warum das jetzt so auseinandergeht, nachdem ja Barcelona zuvor ja auch viele, viele Trainer mit unterschiedlichen Ansätzen ja auch schon ausprobiert hatte und man dachte, Xavi, ein Eigengewächs, ein eigener Spieler, der wird das jetzt.
Diese Barcelona-DNA ist einfach nicht zurückgekommen. So, man dachte, wie du es gesagt hast, am Anfang sah das ja alles wirklich toll aus. Klar, die Clublegende wird jetzt auch noch Trainer. Alle waren euphorisch und dann hat es auch gut geklappt am Anfang. Aber es hat halt einfach, er hat es nicht geschafft, komplett durchzubrechen mit der Mannschaft. Es hat sich natürlich viel verändert. Natürlich auch der Abgang von Messi ist natürlich eine Riesensache. Aber er hat es einfach nicht geschafft, den FC Barcelona wieder dahin zu bringen. Und er hat es auch irgendwie einfach, die Mannschaften haben keine Angst, wenn sie gegen Barcelona spielen. Und das ist das große Problem. Und das war eben früher so. Und jetzt denken sie sich, oh ja, da geht was defensiv anfällig. Schau mal, wo die in der Liga stehen. Schau mal, wie viel Gegentore die bekommen. Das ist einfach, der FC Barcelona ist aktuell einfach nicht mehr das, was es mal war. Und das ist jetzt schon seit einigen Jahren so. Und das ist vor allem in den letzten Monaten unter Xavi extrem deutlich nochmal so geworden. Und deshalb, ich glaube, er ist zurückgetreten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie gesagt haben, ja, wir würden uns von dir trennen, aber du hast quasi die Möglichkeit, es selber zu machen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen bei Xavi, weil zukünftig, also wenn man in die Zukunft blickt, das hätte sich nicht mehr groß verändert, glaube ich. Also Barcelona braucht definitiv einen Trainer, der die Sache anpackt und eine ganz andere, eine neue Spielidee hat, um den FC Barcelona wieder dahin zu bringen, wo sie mal waren.
Ich würde da so ein bisschen gegenhalten und eher sagen, dass es vielleicht eher an der Clubführung liegt und dass man eher mal nachdenken müsste, ob, ich meine, Laporta steht ja wöchentlich mit den Schlagzeilen in sämtlicher Hinsicht, wenn es um Verein geht, wenn es um die Super League geht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen oder ob du das gesehen hast, wo er behauptet hat, dieser Verein XY, die sind alle an der Super League interessiert und die Vereine haben dann gesagt, ich glaube, das waren Ajax Amsterdam und AS Rom unter anderem, die dann gesagt haben, nee, stimmt überhaupt nicht, was erzählst du denn? Also es ist, und nochmal, du hast ja Schulden bis zum Abwinken und ich glaube, du kannst jeden x-beliebigen Trainer da installieren, du kannst sogar, meinetwegen kannst du jetzt Pep Guardiola holen, aber du hast ja überhaupt nicht das Geld eigentlich, um die Leute um dieses Team auch zu verstärken. Und von daher glaube ich, ja, liegt es vielleicht ein bisschen an Xavi, aber ich würde es nicht hauptsächlich an ihm festmachen, weil es muss sich im Club fundamental etwas ändern. Und solange es das nicht tut, da kannst du den besten Trainer der Welt holen. Ich würde Barcelona mit der Clubführung zutrauen, dass sie über José Mourinho nachdenken.
Klar, Clubführung, Riesending. Aber was man, finde ich, schon sagen muss, ist, Xavi hat schon die Spieler bekommen, die er wollte. Also er hat einen João Cancelo bekommen, er hat João Felix bekommen, auch klar, wenn das jetzt nur Laien waren, aber er hat diese Spieler bekommen und er hat es nicht geschafft, den FC Barcelona auf ein Level zu bringen, das konkurrenzfähig ist mit Real, mit, man muss es dieses Jahr sagen, Girona. Und ich würde, klar, man kann immer sagen, mit Vereinsführung und so, mit den ganzen Schulden, aber er hatte die Chance und ich finde, er hat sie nicht genutzt und er hat den FC Barcelona in ein Licht gebracht, wo wirklich jeder sagt, nicht mehr wiederzuerkennen. Das ist nicht der Verein, für der er mal stand.
Mhm. Auf jeden Fall spannende Zeiten, wie es da mit Barca weitergeht. Wie gesagt, wir haben alle damals, insbesondere nach diesem Champions League aus gegen die Bayern, wo sich alle einig waren, okay, Barcelona wird jetzt auf Jahre hinweg erstmal wieder, na, nicht von Null anfangen müssen, aber die große Veränderung wird kommen und da dachte man jetzt, man ist auf einem guten Weg. Schade. Aber auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie es da auch weitergeht und wen sie da potenziell holen. Also, ich weiß nicht, hast du eine Idee, wer da passen würde? Also, mir fällt da kein Kandidat, ehrlicherweise.
Tuchel. Nein, natürlich nicht. Aber da gab es ja dieses Thema, ne? Bei diesem Fan-Treffen gab es doch dieses Thema.
Ja, was Didi Hamann dann als Aufhänger genommen hat, ne? Ja.
Nee, ich weiß auch nicht, wer es machen wird. Roberto Di Serbi ist natürlich ein Kandidat von Brighton, der das Ruder meiner Meinung nach rumreißen könnte, weil der einfach ein unfassbar geiler Trainer ist, der allerdings natürlich auch ein Kandidat wäre für Liverpool. Also ich bin mal gespannt. Klar, Alonso auch, Di Serbi auch. Wird sehr interessant werden, wer es bei Barca macht. Ich tippe auf Di Serbi.
Und Liverpool?
Alonso. Ganz klar.
Ah, okay. Ah. Das kommt bald auf Wiedervorlage. Bin ich gespannt. Ja. Dann würde ich mal sagen, leiten wir jetzt mal in den Schluss ein, aber mit einer schönen Sache, das ist mir nämlich gestern eingefallen, als ein paar Reihen vor mir ein Bayern Fan im Arturo Vidal-Trikot noch saß. Ihr werdet die Bilder sicherlich alle gesehen haben, dass ja Vidal jetzt zu seinem Jugendclub zurückgekehrt ist. Vor rund 17 Jahren ging er ja zu Leverkusen. Und ja, jetzt ist er wieder zurück und wurde begrüßt, ja, kann man sagen, wie Jesus Christus in Jerusalem, nur ein bisschen moderner, ja. Wurde dann mit dem Hubschrauber ins Estadio Monumental eingeflogen und dann, ja, ritt er auf einem Hengst durch die Arena.
Das
habe ich so auch noch nie gesehen.
Ja, wie sich das wohl anfühlen muss, wie er sich da wohl gefühlt hat. Also da ist ja da wirklich alles zu spät.
Ja, war ein schönes Bild. Also er sah ja wirklich aus wie ein König, ja. Ne? Also so wurde nicht mal Messi begrüßt, ja. in Miami. Ja. Ne? Also Wahnsinn. Aber war ein schönes Bild. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut mal auf Instagram oder auf Google. Gibt's reichlich Bilder. Ich habe irgendwo auch ein Video gesehen. Ich glaube, ein bisschen unangenehm war es ihm schon. Aber wäre es bei mir auch, ehrlicherweise.
Ich glaube auch ein bisschen Überforderung. Weil das dann doch wirklich ein Tick too much war. Aber warum nicht? Die Leute fanden es toll. Ja. Mal wie ein König fühlen, warum nicht?
So kann man nicht, so kann die NFL nicht mal Taylor Swift inszenieren. Das ist,
wobei.
Schauen wir mal.
Gucken wir mal. Super Bowl ist nächste Woche. Freue ich mich sehr drauf. Gut, ansonsten würde ich mal sagen, wir sind einmal durchs Programm gekommen. Lieber Jonas, sind jetzt am Ende. Ich meine, Zeit ist ja auch schon wieder fortgeschritten. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wo man dich so findet. Kannst gerne noch sagen, was hast du so in Zukunft vor? Was sagen deine Arbeitspläne? Wo kann man dich hören, sehen? Gibt es da schon was?
Also ich will auf jeden Fall das Kommentieren natürlich weitermachen. Da möchte ich mich weiterentwickeln. Ich habe da jetzt auch, bei mir steht auch ein kleines Coaching an, das einfach ein bisschen, was die Stimme antrifft, was quasi die Wortwahl und sowas, einfach, dass man sich da noch so ein bisschen verbessert. Das, glaube ich, tut mir ganz gut, einfach um sich weiterzubilden. Und ansonsten, ja, moderieren, kommentieren, vor der Kamera sein. Kommentieren tue ich bei MNC Sport. Das kann man dann hören. Da poste ich auch immer einen Link bei mir. Das ist im Hörfunkformat in der Story. Kann sich natürlich jeder anhören, wenn er möchte. Wenn es einen interessiert, wenn man gerade mal das Spiel vielleicht nicht schauen kann, aber unterwegs ist und vielleicht trotzdem so einen Kommentar dazu haben möchte, bietet sich das auf jeden Fall an.
Ich habe da zwischendurch mal reingehört. Ist echt cool. Also mach das gerne. Und ja, ansonsten kann ich vielleicht noch sagen, ich bin jetzt auch wieder öfter im Stadion. Nächste Woche, im besten Fall in der Welt bei Wien Wiesbaden. Nein, ich muss ein paar neue Grounds sammeln und dann am Sonntag bin ich nochmal bei Halle, kurz vorm Super Bowl. Gegen Erzgebirge Aue ist ja fast.
Hört sich gut an, ja. Aue, zuletzt gegen die Löwen 0-0 gespielt, da war mehr drin, vor allem gegen die 60er, die ja ganz schön unten drin stecken, aber wird bestimmt ein geiles Spiel.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Noch zum Vervollständigen, meine Güte, Wien Wiesbaden spielt gegen Nürnberg am Freitag. Also wird auch ein spannendes Spiel. Jonas, ich danke dir. Hat großen, großen Spaß gemacht.
Ich danke dir für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Geile Themen, geiles Format. Kann man sich geben auf jeden Fall. Sehr coole Sache. Dankeschön.
Also kann ich dir quasi also den Fixvertrag gleich nachher per PDF zusenden.
Kannst du machen, ja.
Wunderbar. Naja, wir sind ja, wir freuen uns auch sehr, wenn unser Team mal ein bisschen anwächst, weil wir natürlich auch ein paar unterschiedliche Faninteressen auch mal hier reinbringen wollen. Und Liverpool haben wir noch nicht in unserem Repertoire.
Dann wird's Zeit.
Auch ganz gut. Ja, definitiv. Nochmal Jonas, vielen Dank. Wünsche euch natürlich auch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann, ja, in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Bleibt gesund, schaut viel Fußball und bis dahin.
Ciao, servus.